Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie und heute geht es um das Thema: Von einer ungesunden Beziehung ist man ja oft geprägt. Und wie schafft man es dann, in eine gesunde Beziehung zu kommen, sie zu erreichen?
Überzugehen.
Sich selbst so...
Hast du mit mir gefüßelt, Leonie?
Ja, ich habe mit dir gefüßelt, weil du bist auf meinem Revier hier.
Du bist auf meiner Seite. Ja, wir haben super viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna.
Und ich weiß nicht, wieso die Leute glauben, dass ich darin Expertin bin. Auf jeden Fall für ungesunde Beziehungen, ja.
Ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt als Expertin für gesunde Beziehungen, aber... ich denke, ich führe aktuell eine und ich kenne diesen Übergang. Ich kenne diesen Übergang.
Was hat dir damals geholfen?
Die Selbsterkenntnis.
Ja, fangen wir mal
ganz von vorne an. Ich meine, du in deiner Ausbildung hast es wahrscheinlich eh auch schon öfter ein bisschen analysiert, dieses Thema. Nicht nur in einem Podcast-Kontext. Ich glaube ja, beziehungsweise das, was ich so lese, was ich so höre und wenn ich Interviews mit PsychologInnen führe, dann heißt es ja immer, die erste richtige Beziehung quasi hat man ja zu den Eltern, zur Mama, zum Papa und daran, also quasi man schaut sich Beziehungen ab und lernt Beziehungen durch das, dass man halt die erst Familie genau beobachtet auch. Und eben die Nachricht, die uns da von dem Lauschi auch ereilt hat, die eben gefragt hat, ob wir da mal eine Folge dazu machen können, weil wir ja noch keine Folge zu diesem Thema gemacht haben, interessanterweise. Ich glaube, da kann man wirklich so ein bisschen auf die eigene Geschichte schauen. Was habe ich eigentlich über Beziehungen in meinem Leben gelernt? Mhm. Wie glaube ich, dass Beziehungen funktionieren müssen? Mhm. Und ich denke mal immer, wenn die Leute so von ungesunden Beziehungen sprechen, vermute ich halt auch immer, ein bisschen so diese Tendenz, sich Dinge wieder zu suchen im Leben, die man als Kind oder Jugendliche eben mal erlebt hat und dass man das irgendwie reproduziert.
Ja, also es ist ja so, dass wir uns Menschen, wir lernen ja Beziehungen durch, wie du gesagt hast, was unsere Eltern oder Bezugspersonen uns zeigen. Und zum Beispiel, wenn wir uns auch deswegen, wenn dann zum Beispiel keine Bezugsperson so sicheres Verhalten zeigt, im Sinne von, dass die halt einfach kontinuierlich ist, als Mensch, sondern so vielleicht ambivalent, prägt uns das. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass unsere Eltern bei einem Streit das nie aufarbeiten, sondern da gehen beide Seiten an die Decke, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir uns das auch in unserem Beziehungsverhalten auch wieder suchen. Es ist aber auch so, dass wir ja danach auch von unserer Peer Group geprägt werden. Also es ist nicht ganz alles nur unsere Eltern sind schuld, weil ich finde das manchmal auch schwierig, weil wir haben natürlich auch Anteile, die wir dann halt dadurch erlernen, die sich dadurch verfestigen. Das heißt, wenn wir halt dann, jetzt blödes Beispiel, aber zum Beispiel nehmen wir an, wir haben einen relativ emotional unavailable father. Wie nennt man das auf Deutsch eigentlich?
Einen emotional nicht verfügbaren Vater.
Danke. Ich lese momentan so viele englische Psychologie-Literatur und fallen am meisten.
Mir geht es ehrlich gesagt genauso. Ich finde es ja auch lustig, weil es schreiben ja manche Menschen, dass wir wahnsinnig viel Anglizismen verwenden, aber ich lese alles auf Englisch.
Nicht alles, aber sehr viele Fachliteratur ist auf Englisch, weil du hast die Papers und die Papers werden selten
Englisch.
Ja, und selten übersetzt. Also die besten Studien kommen halt leider
nicht. Also verzeiht uns die Anglizismen, wir versuchen sie zu reduzieren.
Ja, siehst du, ich frage dich extra nach der Translation.
Übersetzung.
Scheiße, was ist mit dem los?
Fuck it, dann. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe nämlich jetzt erst einmal in einem Psychologie-Podcast gehört, dass die Peer Group, und das heißt auch Peer Group, also diese ganzen Freundschaften im Teenageralter, gerade im Teenageralter, werden die viel wichtiger, teilweise wieder Einfluss der eigenen Eltern.
Dann irgendwann mal ja. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, der Vater war eben emotional nicht so verfügbar und etwas distanzierter und zum Beispiel sucht man sich vielleicht dann einen Schwarm, der auch nicht so erreichbar ist, aber wenn du dann in der Theorie aber jemanden hast, in deiner ersten Beziehung, der dir total viel Sicherheit gibt, der total sicher ist, kannst du das auch wieder erlernen. Also es ist ja nicht so etwas, was komplett in Stein gemeißelt ist. Das heißt nicht, wenn du einmal der ängstliche Beziehungstyp bist, dass du für immer der ängstliche bist, genauso wie es heißt, dass du, wenn du vermeidend bist, du kannst ja an dir arbeiten. Aber es erfordert halt zum Beispiel, dass man halt die Selbstreflexion hat dafür. Und zum Beispiel, ich glaube, viele Menschen gehen durchs Leben und haben diese für sich selber noch nicht gefunden, so weit, dass sie es, also ich sage immer so, dass man es vorausschauend erkennt. Ich habe das für mich in meinem Beziehungsverhalten gemerkt, ich habe früher immer so Typen, die sehr emotional unavailable waren. Ich bleibe jetzt beim Englischen, I'm sorry for that. Ich habe die immer gemocht. Mein Ex-Freund war das typische Beispiel, der war vermeidender Beziehungstyp, ist immer weggegangen, wenn wir zum Beispiel ein Problem hatten. Und zum Beispiel jetzt beim Dating habe ich das gemerkt, das erste Mal so richtig, dass wenn ich das vor mir sehe, ich sehe die kleinen Warnzeichen und ich sage nicht Red Flags dazu, weil es passt einfach. Es ist halt einfach, wie er ist oder wie diese Menschen sind. Aber dann frühzeitig erkannt, hey, das möchte ich aber nicht. Mhm. Das ist für mich nicht mehr in Ordnung. Das hätte ich zum Beispiel früher gar nicht erkannt. Und ich glaube, da ist diese Reflexion, dieses Vorausschauende, was will ich, was sind meine Werte, welche Werte möchte ich in einer Beziehung leben. Wichtig, dass man sich die mal anschaut und beim Dating auch darauf achtet, was dieser Mensch in der Nuance auch sagt. Mhm. Weil wenn dir jemand schon irgendwie durch die Blume eigentlich schon 5-mal gefühlt sagt, so eigentlich ist er nicht so der Beziehungstyp und so.
Das ist ja eigentlich oft auch nicht durch die Blume, das ist ja oft auch sehr direkt, nur man deutet es irgendwie für sich um.
Naja, es gibt schon manche, die sagen, die geben dir das Gefühl, dass du the one bist und dann sagen sie aber so Sachen wie, ja, ich gehe jetzt noch auf Weltreise.
Ich gehe jetzt noch 9 Monate ins Ausland. Ja, ja, ich erzähle mal so ein bisschen meine Beziehungsgeschichte aus den letzten 15 Jahren. Also meine erste Beziehung mit ungefähr 17 gehabt. Also meine erste richtige Beziehung, fast 17 Jahren. Mhm. Und
hattest du das Gefühl, dass das eine gesunde Beziehung war?
Ja, am Anfang definitiv. Also ich habe mich generell oft ferngehalten von diesem Beziehungsthema, weil ich, also bei unserem Land ist es halt schon öfter mal so gewesen, dass man diese ganzen ersten 6 Versuche der Leute halt wahnsinnig breit diskutiert hat und halt gerade irgendwie über die Mädels sehr viel gehört hat, wer mit wem und so, und dass das halt extrem stigmatisiert war, wenn Mädels irgendwie ihre Sexualität erforscht haben in den jüngeren Jahren. Hm. Und da wollte ich eigentlich nie, dass irgendwer Geschichte über mich weiß. Also ich war dann irgendwie so, das interessiert mich nicht. Ich heb mir dieses ganze Thema auf, für wenn ich ein bisschen älter, ein bisschen gefestigter, ein bisschen reifer bin, dann suche ich mir irgendwen Netten und dann passt es. Und ich habe halt dann meinen damaligen Freund kennengelernt. Ich habe halt den Eindruck gehabt, wir haben uns, also wir waren beide in einer Band, wir haben beide wahnsinnig viel Musik gemeinsam gehabt und halt echt total viel, sage ich mal, über gemeinsame Konzertbesuche und so. Also wir haben viel gemeinsam gemacht und total viel uns ausgetauscht über andere Themen jenseits von Beziehungsthemen. Also es war eigentlich am Anfang, war das bei uns nicht, es war sehr, sehr gechillt eigentlich von Beginn an. Mhm. Und irgendwann ist das bei mir so ein bisschen diese Verlassensängste, wo ich eigentlich gar nicht so wirklich weiß, warum ich die gehabt habe damals. Ich habe halt den Eindruck gehabt, bei uns war es auch so, ich habe nie damit umgehen können, dass der Probleme also ein bisschen anders handhabt wie ich und habe mich dann immer verlassen gefühlt, wenn er eben nicht auch der Sprache so mächtig war, über Probleme zu reden oder zu diskutieren. Und ich habe das dann immer so ein bisschen empfunden als, er will sie nicht mit mir austauschen. Und ich glaube, so ist das irgendwie ein bisschen gesteigert worden, dass ich das Gefühl gehabt habe, er will gar nicht mit mir reden. Und dann hat sich das gesteigert in eine Eifersucht und so. Und ich glaube, meine Teenie-Psyche hat da irgendwie alles so ein bisschen abgeklappert, was es eben an Emotionen in den ersten Beziehungen abzuklappern gilt. Also Dramen irgendwie kreiert und Eifersuchtsszenarien und ja, all diese Dinge. Also irgendwie glaube ich, man beschwört gewisse Thematiken, also ein bisschen hoch. Weil der Mensch
warst ein Teenager.
Voll, aber ich glaube, was das Ding ist, meine Vermutung ist, der Mensch ist ja total angezogen oft von negativen Themen, weil er natürlich daraus irgendwie auch lernt oder halt glaubt zu lernen. Also das Gehirn ist ja sehr auf Negativität fokussiert, um eben zu sagen, jetzt reagiere ich vermeidend oder was ist quasi meine Überlebensstrategie. Und ich war halt auch, man ist so vulnerabel in der ersten Beziehung. Und ich habe mir halt auch gedacht, so, ich bin vorbereitet, so, mir haut nichts um und die Beziehung haut mich auch nicht um. Und das Lustige ist, es hat sich gesteigert, diese ganzen Dramen, je mehr ich den in mein Leben gelassen habe. Am Anfang war das alles total entspannt und irgendwann ist es einfach komplett eskaliert und es war jeden Tag irgendwie ein Eifersuchtsdrama von meiner Seite. Und irgendwann hat halt der natürlich logischerweise gesagt, du, das interessiert mich nicht mehr. Ich verstehe natürlich total im Nachhinein. Aber es war halt unglaublich schlimm für mich, diese Erfahrung, dann auch dieses Verlassenwerden vom ersten Freund und so. Ich bin dann nach Wien gegangen, habe irgendwie keinen Plan vom Dating-Life gehabt, wie das so läuft. War dann echt ein bisschen erstaunt, dass man doch sehr locker gedatet hat oder datet in der Stadt. Und habe dann einmal wieder gebraucht, mir so reinzufinden und bin dann in so eine Reihe, ich würde nicht sagen toxischer, aber ich bin dann in so eine Reihe sehr schwieriger Beziehungskonstellationen reingerutscht. Also ich habe dann irgendwie einen Typ gedatet, der man verschwiegen hat, dass er eine Verlobte hat oder solche Dinge. Also das, wo ich mir oft gedacht habe, wie kann ich sowas nicht sehen? Ich meine, ich habe in einem anderen Bundesland gewohnt. Natürlich kann man das nicht immer so sehen. Ich glaube, Menschen, die was verschweigen wollen, die schaffen das auch.
Ja.
Und bin dann auch irgendwie an so ältere Typen gelangt, die irgendwie so in den 30ern, frühen 30ern schon waren. Und ich war eher so Anfang 20, habe da schon irgendwie so ein bisschen Machtverschiebung auch gespürt, aber ich habe mir irgendwie gedacht, ja, das ist jetzt so, ich muss das jetzt irgendwie erleben. Dann ist mir auch so ein bisschen klar geworden, dass es schon auch Unterschiede gibt, wie Männer teilweise drauf sind und wie Frauen drauf sind und dass nicht jeder immer nett ist, also oder nicht immer mit dem besten Willen handelt, mir gegenüber. Und das ist mir relativ spät klar geworden. Ich glaube, im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, ein bisschen naiv.
Ja, aber du warst halt Anfang 20 voll. Und kamst vom Land. Also ja.
Kamst vom Land, ein kleines Mauerblümchen. Ja, wahrscheinlich, ich glaube wirklich, dass ich
mir vor. Landmaus.
Das sind eine kleine Landmaus war ich wahrscheinlich. Oh mein Gott, du hast uns mal Lauschi gezeichnet.
Ja, voll.
Ja, ich war wirklich eine kleine Landmaus.
Und ich war die Stadtmaus.
Du warst die Stadtmaus. Aber ich glaube, es hat irgendwie, hat es mir dann gereicht. Also ich war dann echt schon so in den Mid-20ern, wo ich auch eben crazy Musiker gedatet habe und so. Das war halt irgendwie alles gefühlt nur mehr Drama. Es ist nur mehr alles, hat sich um irgendwelche dramatischen Beziehungskonstrukte gedreht und ich war einfach schon so genervt davon. Und ich habe mir dann gedacht, hey, mit keinem dieser Typen, die ich da gedatet habe, Anfang, Mitte 20, hätte ich mir irgendwie auch nur ansatzweise Beziehung oder Familie vorstellen können. Und ich habe das gewusst. Ich habe schon auch erkannt, dass ich da so ein bisschen, dass ich das eigentlich für einen Spaß ein bisschen mache und dass ich diese Typen, die ich dann teilweise auch gedatet habe, so diese Musiker und Künstler, dass das mehr zu meiner persönlichen Belustigung irgendwo auch war und nicht, weil ich was Ernsthaftes gesucht hätte.
Ich glaube auch, dass, also zum Beispiel, ich merke das bei einer Freundin relativ häufig, die datet ganz gerne Drama.
Ja.
Und ich glaube, dass
that das was me.
Das kann ich mir bei dir, ich wollte gerade sagen, das kann mir bei dir auch vorstellen, dass es einfach, die ist auch in so einem Work, ich sag mal, so einen Arbeitsradl drinnen und ich glaube, dadurch, dass wir doch jetzt alle in einem eher gesettelten Alter sind und der fehlt manchmal der Spice.
Ja.
Und dann hat die eben, ja, sagen wir es mal so, man sieht von Anfang an die Warnzeichen und sie springt mit einem Köpfler ran.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, weil die Leute sehen sie dann doch gerne auch bei so Beziehungsthematiken immer so ein bisschen, nicht alle, aber manche in so einer Opferrolle.
Oh Gott, ja.
Diese Dinge passieren immer mir. Warum triff immer ich solche Typen oder solche Mädels? Und ehrlich gesagt, man sucht sie Menschen schon auch aus.
Zum Teil. Also teils, teils.
Also man ist voll. Also, aber ich glaube, wenn man so sehenden Auges, wenn schon alle im Freundeskreis auch sagen, du pass auf, schau mal, so und so ist der drauf, wir kennen den oder irgendwer hat schon mit dem mal und es ist nie gut ausgegangen, dann ist es schon also ein bisschen, man ist irgendwie so challenge accepted, glaube ich manchmal. Also das ist halt der Unterschied, den ich da definitiv machen würde. Ich habe das irgendwann erkannt, dass ich das nicht will und auch nicht brauche. Also es ist eher so diese Erkenntnis gewesen, ich brauche das in meinem Leben nicht, damit irgendwas interessant und lustig und spannend wird.
Ich verstehe dich da. Ich sage halt mal so, es kommt immer auf die Phase auch an. Zum Beispiel im Film beim Dating an sich können sich viele noch gut vorstellen. Also ich denke an den einen Ex-Freund, du weißt welchen ich meine, der war ja ein Meister darin, charmant und charming zu wirken auf der Oberfläche. Mhm. Und ich fand es total interessant, weil mir hat dann damals eben meine Freundin auch gesagt, so, also wie das schon vorbei war, sie hat uns dann einmal gesehen, wie wir noch mal was miteinander hatten. Deswegen, aufgewärmt schmeckt nur ein Gulasch gut. Just saying. Und der hat mir dann gesagt, so, er hat nicht gewusst, dass sie uns beobachtet. Und da hat sie sein Gesicht so richtig gemerkt, wie er switcht und mich die ganze Zeit so provoziert. Also wie wirklich was, wie sie das hat sie gesagt, so, sie hat sich immer gewundert, wie das mit dem so eskaliert. Mhm. Und dann hat sie ihm gesagt, so, man hat das auf einmal gemerkt, wo er unbeobachtet war, hat er so reagiert, wie er reagiert in Wahrheit. Und da ist mir erst gedämmert, dass ich sozusagen, es war so komisch, aber es war so für mich der Moment, okay, das stimmt alles, was ich sehe. Mhm. Ich bin nicht die Verrückte. Und dann konnte ich es beenden.
Ja, also ich glaube, man muss voll unterscheiden. Die Bezeichnung, dass irgendwas toxisch ist, ist ja total schnell irgendwie vergeben mittlerweile. Alles ist toxisch und ich glaube, es ist ja auch keine wirkliche Beschreibung von einer Beziehung. Weil es ist, man natürlich können Verhaltensweisen toxisch sein, es kann sich was toxisch auswirken. Ich glaube, ehrlich gesagt, den toxischen Mensch Gibt es irgendwo nicht.
Ich sage in den Vorträgen, die ich immer halte, weil ich halte ja relativ viele Vorträge über Borderline und eben auch an Ausbildungsstätten, und da sage ich, ich nehme oft diese Beziehung trotzdem als Beispiel, und ich sage immer, das ist meine, das war ein Paradebeispiel für eine toxische Beziehung, aber ich sage dazu auch, ich bin der Druckkochtopf, mhm, und er war der Deckel. Mhm. Also es braucht ja zwei Parts. Und ja, wie entstehen diese zwei Parts? Das ist ja das Interessante, warum wir toxische Beziehungen haben. Es braucht ja eine Reaktion. Mhm. Also wenn ich den vollen Auszucker habe und du reagierst darauf nicht und sagst nur so, hey, ganz ehrlich, sorry, das möchte ich nicht, dann bist du ja, nimmst du dich raus aus dem. Und wenn du da, aber wenn dieser Mensch rausgeht, aber dann wieder reinkommt und wieder raus und wieder rein, dann ist das ein Spiel auf einmal, so ein Machtgefälle, Ohnmachtsgefühl, Macht. Ja. Und ich glaube, da entstehen dann toxische Sachen schon. Aber das, wie gesagt, es braucht immer zwei.
Ja, also ich glaube, man hat zumindest 50% an einer Beziehung durch auch, also gewisses Mitwirkungsrecht oder Mitwirkungsmöglichkeit.
Oder gehen.
Und eben, genau. Weil ja, du kannst halt immer sagen, so, es reicht, ja, und gehen. Und es ist, ich meine, natürlich ist es je nach Ausprägung wahnsinnig schwierig, auch diesen Schritt zu tun, je nachdem, wie weit man in der Beziehung verflechtet ist, ob das jetzt auch, ob man da natürlich, ob Kinder da sind, ob man irgendwie abhängig ist in irgendeiner Art und Weise. Aber ich sag mal, so im klassischen Dating, wo man sich gerade kennenlernt, irgendwie so die ersten 2, 3, 4 Monate miteinander verbringt, und da gerade verschmilzt irgendwie, ja, und in so, in dieser krassen, in diesem Verliebtheitssog irgendwie drinnen ist, und da schon irgendwie merkt, das tut mir eigentlich gar nicht so gut, aber ich glaube, das Grundproblem ist ja wirklich, dass die Leute, und mich eingeschlossen, ich habe das sicher auch ganz lange gar nicht verstanden oder nicht gespürt, weil ich von mir selber so entkoppelt war, was tut mir eigentlich nicht gut. Also das ist so dieses Gefühl, dass man eh schon Bauchweh hat, wenn man eigentlich an die Person denkt, aber man glaubt, es muss so sein. Und das, also ich finde, man verwechselt das sehr oft, Schmetterlinge mit einem schlechten Bauchgefühl. Also gerade wenn man irgendwie so Typen datet, wo man eigentlich weiß, naja.
Ich sage immer, sind die Anxiety-Schmetterlinge, mhm, weil es ist in Wahrheit, also das ist zumindest in meinem Beziehungserleben mir aufgefallen, ich habe ja mehr Angst, dass sie mich verlassen oder endgültig weggehen, als dass es in Wahrheit Schmetterlinge sind. Ja. Es ist eher dieses Klammern und so, weil ich will geliebt werden. Aber da liegt auch der Punkt dahinter. Warum will ich geliebt werden von jemandem, der sich so partout dagegen sträubt? Da wurde ich wahrscheinlich schon geprägt von meinen Bezugspersonen auf eine gewisse Art und Weise. Und wie man dann in eine gesunde Beziehung kommen kann, ist, indem man sich genau das anschaut. Was sind da meine Glaubenssätze? Zum Beispiel mein Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert. Und dann suche ich mir auch irgendwie unterbewusst Menschen, die in Wahrheit das ja wirklich über mich denken, aber ich will sie davon überzeugen, dass es nicht so ist. Und mir hat zum Beispiel geholfen, an meinen Selbstwert zu erarbeiten. Und deswegen, Selbstwert ist das A und O. Und ich glaube, dass, wie du auch gesagt hast, was du hast für dich erkannt, du bist ja mehr wert als das.
Ja.
Das ist ja, spielt ja auch da rein.
Ich glaube, mein Glaubenssatz war, es muss immer wehtun. Liebe muss immer wehtun.
Ah.
Und Liebe ist immer Kampf und Liebe ist immer anstrengend und Liebe ist immer unberechenbar.
Aha.
Und ich meine, ich habe schon auch irgendwo geahnt, dass man so der klassische cute Boyfriend einfach zu langweilig ist. Im Nachhinein würde ich sagen, warum?
Aber da möchte ich jetzt einhaken, weil ich hatte genau das vor kurzem mit einer Freundin, diese Unterhaltung, weil wir darüber geredet haben, dass so sichere Typen sind ja urschnell, unter Anführungszeichen bitte zu verstehen, langweilig, aber das stimmt nicht.
Nein.
Weil ich habe auch urlange Zeit gedacht, dass wenn ich so jemanden, der sicher gebunden ist, ist gleich jemand, der halt so, ich sage es jetzt salopp, eher so 9-to-5 arbeitet, dann nach Hause geht, seine Routine hat und so. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich schreibe gleich vor Langeweile. und ich dachte aber, das war meine Idee.
Ja, bei mir auch.
Und ich habe mir gedacht, so, das wird mir halt gar nichts geben. Aber es gibt diese Menschen, für die einen, ich muss jetzt sagen, zum Beispiel jetzt date ich nur noch mehr sicher, also versuche sicherer zu finden. Ich finde das total anziehend, wenn jemand sein Leben unter Kontrolle hat und so. Und ich glaube, es gibt halt einfach in dem Feld, wo ich sonst gedatet habe, also ich sage jetzt mal eher dieses, auch bei dir, der Arty-Farty-Studio-Guys, gibt es halt sehr wenige, weil diese Szene doch durchflossen wird von Menschen, die wahrscheinlich unsere Glaubenssätze haben.
Ja, bestimmt. Also ich denke mir ja, diese Menschen haben ja auch so was komplett Flamboyantes oft und sind irgendwie so unberechenbar und das ist ja auch was...
Also anziehend, total magisch, anziehend. Abenteuer.
Wir Leute, die komplett gegen soziale Konventionen irgendwie rebellieren und sie in einer Gruppe nie so verhalten, wie man es erwarten würde, haben natürlich Anziehungskraft. Das hat so dieses Alpha-Ding irgendwie. Nur das Problem ist halt, man sieht ja diese Themen von denen eh schon, von Weitem. Und es sind oft Themen, die einen eben so angezogen haben, aber in einer Beziehung, sind die eigenen Bedürfnisse nun mal ganz was anderes.
Ja.
Und das ist teilweise, finde ich, etwas, was einem eben erst in Beziehungen klar wird, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Wo komme ich eigentlich zur Ruhe? Wo komme ich eigentlich runter? Wo darf mein Parasympathikus komplett gechillt sein? Oder bin ich in meiner Beziehung ständig auf Alert?
Und das Nächste ist, ich glaube nämlich, dass man am Anfang, das war nämlich das Thema, was ich damals auch mit meiner Freundin besprochen habe, ich glaube nämlich, dass man am Anfang viel zu schnell Menschen abhakt. So, okay, da gibt man nicht dieses, ich nenne es jetzt wieder mal die Crazy Butterflies, die Anxiety Butterflies, dann ist das halt nicht so.
Ja.
Aber das stimmt nicht, weil wenn du jemanden datest und dir wirklich deine Werte vor Augen führst, zum Beispiel, das habe ich jetzt oder mache ich gerade, ich habe meine Werte vor Augen, was möchte ich, welche Bedürfnisse möchte ich in meiner Beziehung erfüllt haben. Und zum Beispiel mir ist es unfassbar wichtig, dass jemand sehr caring ist, bin ich drauf gekommen. Maybe I need the princess treatments.
Ja, das ist ja voll in Ordnung, wenn man diese Dinge weiß, ist das voll, ist das Beste.
Aber ich gehe rein in das Dating-Game und denke mir, kann mir der das geben oder will mir der das geben? Und da bin ich drauf gekommen, dass extremst viele Männer einen extremen Frauenhass haben, weil sie dem Gegenüber das nicht gönnen. Die wollen dich nicht wie eine Prinzessin behandeln auf die Art. Ich meine, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber man hat oft so das Gefühl, so es ist so eine Misogynie einfach drinnen, so dieses... Nicht dieses großzügig sein vom Herzen her.
Ja, ich würde es vielleicht sogar ausweiten, dass ganz viele Menschen einfach auch im Dating-Game schon etwas menschenfeindlich generell geworden sind.
Ja.
Weil man einfach Erfahrungen macht und sie irgendwann, und das hat sich bitte durch jeder von uns irgendwann schon mal gedacht, früher oder später, sind eigentlich alle komplett deppert irgendwie. Es sind alle Menschen komplett irre und man, warum ist keiner mehr nett und fair und ehrlich? Und ich glaube, ich meine, ja. Es gibt diesen schönen Spruch, mal so die Veränderung sein, die man in der Welt sehen möchte. Und ich denke mal, man kann sie an dem durchaus auch ein bisschen festhalten, an diesem Spruch. Und es zumindest gelegentlich versuchen, auch mal die positive Veränderung zu sein, weil also dass die Etikette beim Dating komplett flöten gegangen ist, da braucht man eh nicht drüber reden. Das ist durch Internet einfach total befeuert worden. Dieses, egal, möchte mich nicht, Ghosting etc.
Ja, ich meine, es ist auch von der anderen Seite auch so krass, weil zum Beispiel ich sitze halt oft mit meinen Mädels rund und es gibt einige, die halt schon richtig so, ma, alle Männer sind scheiße und das sind sie oft nicht. Es ist aber, wenn du mit der Einstellung, das habe ich der einen besagten Person auch gesagt, so, wenn du mit der Einstellung reingehst und sie datet halt Männer, dass alle Männer scheiße sind, glaubst du, dass du dann wirklich die richtige Wahl beim Dating triffst?
Und auch gerade diese Oberflächlichkeit.
Oder die Bestätigung suchst.
Mm, voll.
Oberflächlichkeit, das nächste Thema.
Das ist oft sehr gemein, finde ich. In so Gruppen hört man dann schon, also da hört man oft Kommentare und denkt sie, puh, fies.
Ja, aber zum Beispiel, ich denke mir oft so, also ich habe zum Beispiel ganz oft mir gedacht, mein Traummann muss so und so sein. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, aber ganz ehrlich, der kann einen Autounfall haben, dann hat er keine Beine mehr, würde ich ihn dann deswegen nicht mehr lieben.
Würdest du ihn sofort verlassen?
Nein, ist
die Frage.
Ja. Nein, aber es ist ja eher das, und deswegen habe ich mir angefangen, die Werte, die ich in einem Menschen sehen will, mir wichtiger zu werden, als das jetzt komplett.
Ja.
Weil du, ich sag mal so, du verliebst dich ja dann trotzdem irgendwie in eine gewisse Äußerlichkeit, weil du den attraktiv findest.
Ja.
Aber es gibt einfach... Sachen,
ja, gibt es Studien, dass Frauen das Äußere immer wichtiger ist, dass es auch im Alter wichtig bleibt, also sowohl das eigene als auch das andere, also das quasi vom anderen.
Mhm.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, das Produkt einer Gesellschaft
in
uns, dass man das so forciert, dass es immer ums Äußere oder sehr viel ums Äußere geht.
Aber es ist gefühlt, jeder auf den Dating-App schreiben Frauen ganz oft so, niemand unter da. Und ich finde, dass das, also abgesehen davon, dass man sich recht viele Chancen nimmt dadurch, weil am Ende des Tages ist das nicht wichtig.
Ja, ich glaube, man fokussiert, gerade wenn man heute jünger ist, schon sehr auf...
Wie schaut denn neben mir aus?
Ja,
weil man sich als
wie schaut der mit mir aus?
Ja, weil man verwendet den anderen als Add-on des eigenen Lebens, ja. Wie ein Accessoire.
Ja.
Aber Beziehungen sind keine Accessoires, du suchst dir deine Freunde ja. Auch nicht so aus.
Beziehungen sind also Spiegel,
ja.
Ganz krasse Spiegel. Das ist, ich glaube, man muss echt irgendwie versuchen, mal herauszufinden, was ist mir im Leben eigentlich wichtig, und das ist wirklich die Grundvoraussetzung für alle gelingenden Beziehungen im eigenen Leben. Und das, ich denke mal einmal so, irgendwo beginnen gelingende Beziehungen ja vor allem bei einem selbst. Also die Art und Weise, wie ich mit mir selber rede, was ich von mir selber erwarte, wie ich erwarte, dass ich mit Problemen umgehe, das erwarte ich dann auch ganz oft und auch vor allem am Anfang von Beziehungen von einem anderen.
Ja.
Und auch oft so, eben wie ich eben mit dem Andi zusammengekommen bin, war ich halt auch oft ein bisschen erstaunt, dass der einfach mit Themen komplett anders umgeht wie ich. Das war halt zum Glück das erste Mal, dass mich eigentlich eine komplett konträre Herangehensweise an Probleme eher angezogen hat, weil das mit so viel Ruhe passiert ist bei ihm. Und er war halt der ruhigste, entspannteste Typ, den ich jemals kennengelernt habe.
Der Andi ist auch ein super entspannter Typ.
Voll, und ich habe das halt überhaupt nicht gekannt bis zu dem Zeitpunkt. Und
ich kann es mir vorstellen, ich kenne der Dating-History.
Das ist meine Dating-History. Aber so die ersten Dates mit Andi, die haben sich angefühlt wie so eine angenehme Kopfmassage. Irgendwie ja. So wie, wenn wer deine Haare streichelt die ganze Zeit. Irgendwie so komplett soothing, sind wir wieder bei den Anglizismen. Aber ich finde, das Wort soothing trifft es irgendwie sehr gut. Alles war total ruhig, nichts war so hysterisch, also ich war sicher auch nervös, aber ich habe schon gemerkt, so die Anfangsnervosität, aber also beim Date ist das sukzessive verflogen. Also
ja.
Es ist nicht schlimmer geworden, es ist eher besser geworden.
Es gibt dann ein sicheres Gefühl.
Genau.
Also man hat dann man ist nervös, aber es ist dieses schöne nervöse Kribbeln, weil man sich einfach freut, den anderen zu sehen und
ja.
Nicht dieses Anxiety, ich habe
genau.
Schiss davor, den anderen zu verlieren.
Genau, und dann lösen sie auch diese Butterflies, diese Anxiety-Butterflies, crazy Butterflies, das gefällt mir auch, die lösen sie dann irgendwie auch im Laufe von mehreren Dates in so ein bisschen, wir werden immer gechillter miteinander auf. Und ich finde, das habe ich zum Beispiel beobachtet, dass das erste Mal war, dass ich das gehabt habe, dass ich eher entspannter geworden bin und nicht nur mehr mir gedacht habe, ich muss mich jetzt wieder mehr verschließen, weil ich habe Angst vor Zurückweisungen oder verletzt zu werden oder sonst irgendwas. Also es war mehr dieses, ich bin da ermutigt worden und ich weiß von ihm auch, wir haben ja da wahnsinnig oft auch drüber gesprochen, dass das durchaus ein Stück Arbeit von seiner Seite war, weil ich halt schon sehr reduziert auch kommuniziert habe mit ihm. Also ich war jetzt nicht die, also er hat definitiv sich öfter gemeldet und mehr geschrieben wie ich. Ich war halt das schon sehr zurückhaltend und das hat halt viel Ermutigung gebraucht. Und ich glaube halt gerade so Menschen wie wir zwei, die halt auch irgendwie extrem viel von sich erwarten und auch irgendwie diesen Druck auch sozial vielleicht ein bisschen verspüren, oh, jetzt geht man schon auf die Ende 20 zu oder Anfang 30 und was ist mit der Beziehung und bla bla bla. Und dann nimmt man alles so auf beim Dating und man versucht halt dann irgendwie auch, das kriege ich jetzt mal hin. Also immer in meinem Fall war es, oh Gott, jetzt bin ich schon 7 Jahre Single, jetzt muss ich das wieder mal hinhauen. Und diese ganzen Themen, die man halt da einfach mitbringt. Und das ist so anstrengend, auch das loszulassen, weil es ja Dinge sind, die man jeden Tag irgendwie zu sich selber sagt.
Ja.
Also ich glaube, der Versuch, dass man von einer ungesunden Beziehung oder von ungesunden Beziehungsmustern, können wir vielleicht sagen, zu gesunden Beziehungsmustern überwechselt, ist einfach wirklich mal komplett ehrlich hinzuspüren, was ist eigentlich gesund für mich, was fühlt sich gut an, wo habe ich das Gefühl, ich komme runter, anstatt dass ich mich nur mehr hysterisch mache.
Und wie viel Craziness, wenn ich sie brauche, lasse ich zu.
Genau.
Weil das Ding ist, ich bin mir dessen zum Beispiel bewusst, dass ich definitiv nicht jemanden haben werde, der 9-to-5 arbeitet und super stabile Routine führt. Das weiß ich zu 100%, weil das einfach in Wahrheit auch nicht wirklich zu meinem Alltag passt. Ich brauche eigentlich jemanden, der damit auch gut umgehen kann, dass es eben bei mir null Routine gibt, jeder Tag anders ist. Und man muss sich auch…
Findest du die so routinenlos? Weil ich
nein, nein, ich find super routiniert, aber ich habe keinen… fixe Routine von meinem Arbeitgeber, weil ich bin mein eigener. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen heute Podcast auf, ich nehme morgen Podcast auf, aber…
Also ich finde die stabiler wie sehr viele andere Menschen, muss ich sagen.
Aber früher war ich nicht so.
Na, früher, ganz früh, also wie wir uns kennengelernt haben, warst du mehr kleine Schmetterlingsbiene, die herumflattert.
Kleine.
Manchmal ihren Stachel gebraucht und manchmal, schaut's, meine Flügel.
Ja, ja, das war's mir. Aber ich meine nur, ich glaube, dass ich zum Beispiel, ich brauche aber schon jemanden, der mir diesen Kick gibt, aber dieser Kick muss woanders stattfinden als in einer Beziehung.
Genau.
Es muss zum Beispiel irgendwie jemand sein vielleicht, der mir trotz allem irgendwie eine Aufregung beschert, aber eben im Beziehungserleben im Sinne von, wir machen Dinge, die ich aufregend finde,
ja,
als die Beziehung wird
ja
aufregend.
Ja, es kann wirklich auch woanders spannend werden. Es muss nicht immer der Grundstein der Beziehung angezweifelt werden. Also ich glaube, ganz viele Leute, die holen sich da irgendwie auch den Kick raus, indem sie halt dann immer wieder ein neues Beziehungsdrama forcieren, um diese Unsicherheit irgendwie, also ich weiß nicht, geht es da ein bisschen um Traumabewältigung? Keine Ahnung, kann schon sein, in manchen Fällen
also
sicher.
Also bei mir auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich jemanden länger date, also sagen wir so ein paar Dates hatte, müssen gar nicht mal so viele sein, mache ich eine fette Aktion sicher, die unangebracht ist, egal in welche Richtung gehen, wo ich den anderen teste, ob er bei mir bleibt.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel etwas, und das ist zum Beispiel das Nächste, was ich finde sehr schwierig ist, du kannst noch so reflektiert über dich selber nachdenken und alles machen. Ich war jetzt hunderte Jahre in Therapie gefühlt. Das kannst du nur mit einem anderen Menschen erforschen, erleben und üben. Und bräuchte es dann, und ich bin mir dessen ja so bewusst, und deswegen schaue ich jetzt auch schon beim Dating, dass ich mir wirklich versuche, Menschen in mein Leben zu holen, wo ich das Gefühl habe, dass die auch das schaffen, diese Seite an mir auch anzunehmen. Die liebste Leni, jetzt zitiere ich sie mit ihren Namen, weil das war sehr süß, sie hat gesagt, du hast 26.000 wunderbare Eigenschaften. Wenn der eine nicht passt, macht das Gesamtbild das ja nicht kaputt. Und das hat mich zum Denken gebracht, so, okay, mein Gegenüber muss aber auch diese eine Eigenschaft einfach akzeptieren können, dass sie da ist und mit mir den Weg gehen wollen, dass ich da vielleicht erlerne, das abzudrehen.
Ja.
Und ich glaube, da muss man halt, wenn man zum Beispiel selber gerade in der Dating-Phase ist, also wo man gerade Menschen kennenlernt, sich auch überlegen, okay, was sind denn diese Punkte, die ich in der Beziehung mitbringe, die schlecht sind? Sozusagen, ich nehme es unter Anführungszeichen schlecht, weil es ja nicht schlecht ist, aber vielleicht, wo ich nicht gut kommunizieren kann, nicht gut handeln kann, wo ich vielleicht so meine Muster durchkommen, die ich halt erlernt habe, die sehr schwierig sind zu verlernen. Wer ist im Dating und wo wirkt stabil genug, das auch auszutragen? Und jeder hat die.
Hm.
Jede Seite.
Also ich glaube, ich würde sogar...
Du hattest die Eifersucht und der Andi, dem war es wert, das durchzustehen mit dir. Weißt du, das meine ich so.
Aber er hat auch, bringt mir zu dem Punkt, er hat schon auch gesagt, das ist was, an dem muss ich arbeiten.
Ja,
also das ist halt...
Nein, nicht ertragen, sondern mitarbeiten.
Genau, und ich glaube, ehrlich gesagt, auch man muss... Also es ist ein bisschen die Frage, und bei mir hat sich halt das Thema Eifersucht dadurch erledigt, dass ich einfach mal zu mir selber quasi gesagt habe, warum bewerte ich das als so schlimm? Warum verurteile ich das an mir selber so sehr? Und wenn man da einfach mit sich selber in einen freundlicheren Dialog kommt, und wir reden ja alle jeden Tag die ganze Zeit irgendwo mit uns oder bewerten irgendwelche Handlungen oder Aussagen oder ja, was man halt nicht getan hat und ist sehr, sehr streng zu sich selber meistens. Also ich glaube, die meisten Leute sind mit sich selber sehr streng.
Ja.
Und oft ist diese Strenge halt einen dann auch oft davon ab, das Richtige zu tun. Also, dass man dann oft in einer Ohnmacht kommt und in einer ich mache lieber gar nichts, ich sage lieber gar nichts, ich gehe lieber, ich nehme mich da raus, ich kann es eh nicht richtig machen. Also das ist fast so ein bisschen eine erweiterte Opferhaltung, ich kann eh nichts richtig machen. Also das ist, ich glaube mal, mit hängendem Kopf dann irgendwie das Feld zu räumen, macht die Situation nie besser. Also man muss dann irgendwann einmal den Kampf auch aufnehmen und sagen, so, und jetzt frage ich mich mal, warum empfinde ich das Thema Eifersucht an mir als so verwerflich? Was ist das Problem? Woher kommt das eigentlich? Warum kann ich da mit mir nicht ein bisschen gutmütiger umgehen? Und das Interessante ist, je gutmütiger und verständnisvoller man mit sich selber umgeht, man merkt auf einmal, dass andere Menschen einen auch anders behandeln. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Selbstversuch wert, dass man mal das ausprobiert, ob man dann eventuell, wenn man mit sich selber sanfter ist, vielleicht auch Menschen anzieht, eher die
sanfter zu einem,
genau, die das auch besser mit einem meinen. Also oft ist man so verharrt und verkopft, mit den negativen Eigenschaften von sich selber so beschäftigt, dass der Fokus automatisch auf denen liegt. Und die Leute, die vielleicht genau dieselben Themen haben, sehen das dann und dann finden sie halt zwei, die miteinander nicht gut funktionieren.
Mhm.
Also deswegen, ich würde halt echt von diesem komplett Männer sind toxisch und Frauen sind toxisch und bla 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 schon echt wieder ein bisschen wegkommen, weil ich glaube, es sind alles so verletzte Kinder irgendwo, die da am Datingmarkt herumlaufen. Und irgendwo muss man auch mal Stopp sagen und für sich einen heilsamen Ausstieg finden. Und trotz allem kann auch immer irgendwas schiefgehen. Selbst wenn man mit einem selber cool ist und versucht, da irgendwie eine tolle Beziehung auf die Beine zu stellen, kann die andere, die Garantie hast du nie. Die andere Person kann
nicht trotzdem. Meine letzte Beziehung.
Ja, und das kann überraschend oft kommen. Und dann, ich finde, die Frage ist dann, was zweifle ich dann in dieser Sekunde an? Ist es, also manche Menschen stellen dann wieder alles in Frage. Sich selber, habe ich das alles nicht gesehen?
Ja.
Alle waren irgendwie komplett überzeugt. Aber der Typ ist ein völliges keine Ahnung, warum passiert das immer mir? Dann geht wieder diese Gedankenschleife los.
Also es ist halt auch sehr schwierig, das Ding ist, wenn du das Gefühl hast, also zumindest ging es mir so, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, oh mein Gott, ich habe endlich eine gesunde Beziehung, endlich bin ich dahin, wo ich immer hin wollte. Das war für mich nicht nur, dass ich den Menschen nicht verlieren wollte, sondern ich habe endlich sozusagen, ich habe für mich das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft, meine Themen so aufzuarbeiten, dass ich eine gesunde Beziehung führen kann. Und dann höre ich, dass der einfach eine fucking zweite Freundin in Wahrheit die ganze Zeit schon hatte oder halt die halbe Zeit von der Beziehung. Mhm. Wo ich mir echt gedacht, ich habe an mir selber so gezweifelt. Ja. Und das hat solche Vertrauensprobleme in Wahrheit ausgelöst. Du weißt eh, ich habe ja ein Jahr lang danach, war ich ein Haufen elend. Und erst dann habe ich mich sukzessive versucht, da rauszuboxen.
Ja.
Aber das ist, das finde ich nämlich auch das Krasse. Ich glaube nämlich zum Beispiel, hätte er einfach gesagt so, hey, sorry, ich habe mich verliebt und hätte offen kommuniziert und ehrlich kommuniziert, wäre dann nicht, klar wäre es scheiße gewesen, aber nicht so verbrannte Erde. Und ich glaube, wir müssen uns selber auch immer an der Nasenspitze nehmen, wie viel Offenheit zeigen wir unserem Umfeld und wo versuchen wir uns zu durchmanövrieren, weil wir eigentlich den geringsten Widerstand suchen.
Bestimmt, das ist sicher, ich glaube, heute so eine Charakterfrage irgendwo. Ja. Und trotzdem bleibt es, glaube ich, an dir und an uns allen irgendwie zu sagen, ich bleibe trotzdem, wenn man der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ich bleibe trotzdem resilient und bei mir. Das ist einfach, halt das ist eine wahnsinnig arge Übung und ich sag mal, ich hoffe, wenn wir mal Ü80 sind, dass wir dann da sind, weil ich empfinde das als komplette Aufgabe für ein Leben, dass man irgendwann diesen Moment hat, wo man so zen mit allem ist.
Aber ich glaube, du kannst nie zen sein, wenn du so einen Verrat in einer Beziehung erlebst.
Ich glaube, du kannst zen sein, aber du musst halt wahnsinnig resilient sein.
Das glaube ich nicht. Also das ist psychologisch, glaube ich, nicht.
Nein, ich glaube, dass man dann einfach auch annehmen muss, dass es scheiße ist und dass es einmal eine gewisse Zeit lang scheiße ist. Aber ich finde, es gibt doch diese Menschen, du kennst sicher auch, es gibt so Menschen im Umfeld, die erleben so viel Scheiße und gehen mit so einem Leuchten durch die Welt, wo man immer denkt, wow, krass, ja, wie die trotz allem nur so optimistisch und zuversichtlich sein kann. Ich habe da echt ein paar.
Aber ich hinterfrage das oft.
Wirklich?
Auch. Ja, weil das ist meistens. Ich
finde es bemerkenswert, wenn wir
in Wert oder bei sich. Ich finde es super bemerkenswert, aber ich glaube, das ist auch oft zum Beispiel, ich habe mir immer gesagt, fake it till you make it. Du hast ja bei mir auch nicht gemerkt, so dass es mir, wie es mir scheiße ging.
Ja.
Das wusste nur mein Therapeut.
Das ist
halt
auch ein Coping-Mechanismus, ja, ist eh klar.
Und ich glaube, dass der hält einen ja auch irgendwo am Leben.
Bestimmt,
weil
ganz
sonst,
bestimmt.
Sonst brichst du zusammen, wenn du nicht irgendwo einen Funken von Optimismus noch drinnen hältst, zerbrichst du an solchen Dingen. Aber ich glaube nicht, dass es diese komplette Zen gibt, weil dann würdest du dein Menschsein abstellen. Ich glaube, das gehört zum Menschsein, diese Emotionserfahrungen ja dazu.
Es ist halt voll schwierig, irgendwie da bei sich zu bleiben. Aber ich glaube, es ist trotzdem die Übung wert. Also man muss irgendwie versuchen, da irgendwie. Vor allem, weißt du, was das Interessante ist, man kann so negativ und schlecht drauf sein, wie man glaubt, dass man es sein muss, wenn irgendwas Beschissenes passiert im Leben. Es macht nichts besser. Ich meine, ich habe das selber, ich habe jahrelang über diese erste Beziehung da grießgrämig mich geäußert, sinniert, philosophiert und so viel Zeit in die Interpretation von diesen Handlungssituationen, ich versuche das Handeln von dem so die ganze Zeit zu interpretieren und alles zu verstehen und zu analysieren.
Ja, das muss man sein lassen.
Ja.
Das bringt genau gar nichts.
Genau. Ja, das hat im Endeffekt mir nichts gebracht. Wir haben Jahre später eine Aussprache gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, genau wie ich es mir gedacht habe, ich habe all die Jahre irgendwie ein komplett dämonisches Bild von dieser Person gezeichnet, die im Endeffekt genauso fertig nach diesem Beziehungsende war wie ich, aber einfach diese Eifersucht nicht mehr ausgehört hat. Punkt, Ende.
Ja.
Das war, und für mich war das damals voll erleichternd, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe es. Ich kann das nachvollziehen. Ich hätte damals auch nicht mit mir zusammenbleiben wollen. Und es ist trotz allem, war es quasi nicht so prägend, dass ich nie wieder eine gesunde Beziehung eingehen kann.
Aber da kann ich einen sehr guten Tipp geben. Den habe ich durchgezogen. dieses ganze letzte Jahr, wo ich auf Dates war, immer wenn so eine Kennenlern-Dating-Phase nicht geklappt hat, habe ich meinen Freundinnen gesagt, wir reden nicht drüber.
Mhm.
Weil du, wenn du dich die ganze Zeit wie ein kleiner Orbit um ein Thema beschäftigt, das nicht funktioniert hat, vergisst du, ja, dich auf die Sachen zu konzentrieren, nämlich, dass du darfst verletzt sein. Da geht es nicht darum, dass du nicht deine Gefühle teilen sollst. Aber zu sinnieren, ob der jetzt das geliked hat oder sich die Story angeschaut hat,
ja,
und ob was der da und dort macht, lenkt dich ab von dir selber.
Ja.
Und der Wichtigste ist dann nach so Kennenlernphasen oder Datingphasen, die vielleicht ein bisschen intensiver waren, zu schauen, okay, so, wir stehen da wieder auf, richten das Krönchen und weiter geht's. Was braucht's jetzt? Was tut mir wieder gut? Und dann geht man mit einem neuen, vielleicht auch einen glücklicheren selbst in die nächste Kennenlernphase.
Ja, voll. Und ich glaube, man erzählt sich selber und den FreundInnen ja dann auch oft immer dieselbe Geschichte. Und ob das jetzt die Geschichte ist von einem Typ, den man gerade datet oder von einer letzten Beziehung,
genau,
man spielt immer wieder dieses negative Gefühl,
genau,
durch. Und es macht das Trauma, das halt jedes Beziehungsende irgendwo ist, einfach nicht besser.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch zum Beispiel was, das würde ich mir selber als Tipp geben, wenn ich nur mal die Gelegenheit hätte, meinem 17-jährigen, 18-jährigen Ich irgendwie, oder 18, 19 wieder war, wie unsere Beziehung aus war, den ich mir echt gern selber gegeben hätte, so, es, ja, bringt nichts, sich ständig über dieses Beziehungsende zu unterhalten.
Ja.
Es ändert die Gegebenheit nicht. Es ist einfach dann vorbei. Und trotzdem, ich glaube, dieses Fünkchen Optimismus darf man sich behalten, zu sagen, nur weil ich einmal, zweimal, dreimal oder jahrzehntelang in einer Beziehung war, die mir nicht gut getan hat, wo ich der anderen Person wahrscheinlich auch nicht gut getan,
mhm,
habe, heißt das nicht, dass ich nie, nie eine gesunde Beziehung führen kann.
Ja, stimmt. Ja, ja, generell dieses Echauffieren über die anderen ist vielleicht etwas, was man nicht nur was Dating betrifft abstellen sollte oder Beziehungsende,
ja,
abstellen sollte, sondern auch, ich merke das bei mir, wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin und wenn es mir nicht gut geht, fange ich an, eher auch so in Lästersachen reinzurutschen oder höre mir auch lieber so Drama an. Und ich habe jetzt echt wieder so einen kompletten Clean Cut gemacht. Ich habe den Mädels auch gesagt, zum Beispiel eben die eine, die sich so echauffiert, wie frustrierend das ist eben beim Dating und wie scheiße alle sind und wie abgefuckt, habe ich gesagt, so, red nicht drüber.
Ja.
Konzentriere dich auf das Positive. Ganz ehrlich, Single sein heißt nämlich nicht nur, dass wir haben irgendwie so dieses Mangelkonzept irgendwie beim Single sein, aber in Wahrheit bist du super unabhängig, du kannst Entscheidungen treffen, ohne jemanden anderen mit einzubinden. Ich meine, klar, wenn du Kinder hast, ist dann schon was anderes, aber du kannst ja frei entscheiden. Man sollte diese Zeit auch genießen und zelebrieren, weil wenn man das, glaube ich, gut macht und sich eine Beziehung wünscht, kommt man auch so rüber und dann, das ist attraktiv,
ja,
jemand, der in sich ruht. Und,
ja,
das in sich ruhen, das muss man halt, glaube ich, fokussieren.
Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, ja. Also dieses, ja, an dem muss man arbeiten, an dieser Basis, das,
ja,
ist das Einzige, was man hat. Diese Basis und diese Beziehung halt
das
zu einem
Haus
selbst.
Das Haus einfach schön dekorieren,
ja,
und ausmalen.
Und das, genau, das eigene Haus schön ausmalen und nur weil da irgendwer dagegen pustet und
oder mit dem Auto mal ranfährt,
oder
dann malt man wieder drüber.
Oder über an den Gartenzaun pieselt oder so, heißt das nicht, dass das Haus weniger wert ist. Also,
nein,
das muss man einfach, das Haus ist trotzdem immer noch schön und
Haus,
super. Ja.
Ja, damit kann man eigentlich gut abschließen.
Dieses schöne Haus, dieses,
ja,
Bild, gell,
ja,
das bleibt uns
das
jetzt erhalten.
Das ist eigentlich voll nett, dass wir das haben. Ich finde, wir haben Let the Man Go, die Mango und das Haus.
Ja.
Das sind unsere Dinge. Oh, unser Haus hat einen Mangobaum.
Ja, das ist schön.
Oh, das wäre schön.
Ja.
Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.